Magier, Jongleure, Clowns, Akrobaten, Straßenkünstler und Stelzenläufer, Pantomimen, Musik, Bands, Feuertänzer und Komiker. Das ist Bamberg zaubert. Das Varieté- und Künstlerfestival findet in diesem Jahr, Mitte Juli, schon zum 19. Mal statt. Warum ich das jetzt erzähle? Zum einen natürlich, weil das Festival eine wunderbare Gelegenheit ist, die schöne Bischofsstadt Bamberg zu besuchen. Aber auch, weil ich Ihnen jetzt einen Krimi vorstellen möchte, der das Festival Bamberg zaubert als Kulisse nutzt. Bamberger Zauber, so heißt das Buch, geschrieben hat es Harry Luck, der seinen Kommissar Horst Müller jetzt schon zum dritten Mal in Bamberg ermitteln lässt. Harry Luck ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie sind jetzt nicht nur Krimi-Autor, sondern auch Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Erzbistums Bamberg. Und Sie zaubern selbst, habe ich gehört. Stimmt das?
Ich habe ein bisschen jetzt gelernt im Zuge der Recherche für diesen Krimi. Ich habe da mit vielen Zauberern mich zusammengesetzt, um auch in der Zauberszene ein bisschen mich kundig zu machen. Und da hat man mir den einen oder anderen Trick auch mal gezeigt. Da habe ich Spaß dran gekriegt, das auch mal zu probieren. Habe auf dem Kindergeburtstag bei meiner Tochter schon ein bisschen was ausprobiert. Und ich werde bei der Premierenlesung auch mal versuchen, das eine oder andere noch nebenher zu zaubern.
Wow, da wird der Papa zum Held. Da leuchten die Kinderaugen, wenn sie da diese Tricks, diese wunderbaren Tricks vormachen.
Absolut, oder? Und vor allem wollen sie dann natürlich auch selber zaubern. Das ist dann die Herausforderung und sehr schwierig, dann standhaft zu bleiben, die Tricks nicht zu verraten.
Was hat Sie nun dazu bewogen, für Ihren dritten Bamberg-Krimi die Kulisse des Festivals Bamberg zaubert zu wählen?
Dieses Festival ist wirklich einzigartig und ich habe es selber jedes Jahr genossen, auch dahin zu gehen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre auf den Straßen. Da stehen wirklich großartige Künstler, die dann Dinge verschwinden lassen oder auch akrobatische Meisterleistungen zeigen. Also die ganze Stadt, die ganze Altstadt ist voll von diesem Zauber und da kann man dann auch diese Doppeldeutigkeit des Wortes Bamberger Zauber feststellen. Und weil meine Bamberg-Krimis auch immer irgendwas aufgreifen, was einzigartig ist, was auch nur in dieser Stadt sein kann, war für mich dann auch klar, Bamberger Zauber ist eine zauberhafte Kulisse für einen Franken-Krimi.
Ihr Kommissar Horst Müller, der ist zu Beginn des Krimis ziemlich verdutzt, als er einen Artisten hoch oben zwischen den Türmen des Bamberger Doms sieht. Das jetzt erfunden oder hat es sowas wirklich gegeben?
Es gibt tatsächlich eine reale Vorlage. Das ist der britische Zauberer Dynamo, der in London einen ähnlichen Trick tatsächlich vorgeführt hat. Den gibt es auf Video. Sehr beeindruckend, wie er da in einem ganz hohen Gebäude in London in der Luft zu schweben scheint. Diesen Trick habe ich jetzt literarisch nach Bamberg verlegt. Es gibt einen zweiten Trick dieses Künstlers, nämlich dass er über die Themse gegangen ist, über das Wasser laufen konnte. Auch das habe ich aufgegriffen und auf die Regnitz verlegt.
Wird so ein bisschen drüber diskutiert, ob das nicht auch blasphemisch ist, wenn jemand wie Jesus da mittels eines Tricks übers Wasser läuft, oder?
Ja, richtig, aber in dem Fall behauptet, glaube ich, niemand ernsthaft, dass es sich um ein Wunder handelt. Was auch dann im Buch zutage tritt, wie es tatsächlich gemacht wird.
Also allein deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu lesen und zu lernen, wie man übers Wasser laufen kann. Ihr Kommissar Horst Müller, das ist ein eigenwilliger Geselle. Er steht für die alte Welt, in der es noch kein Smartphone oder digitale Abhängigkeiten gab. Seine jüngere Kollegin, die heißt Paulina. Und da kam er auch nie auf die Idee, diese Kollegin jetzt, wie man es heute unter jüngeren Leuten ist, zu duzen. Das altmodische Sie, das ist ihm sehr lieb. Mögen Sie uns vielleicht einige Zeilen aus dem Buch vorlesen, um uns Ihren Kommissar vorzustellen?
Die penetrante Duzerei war übrigens auch einer der zahlreichen Gründe, die mich daran hinderten, jemals freiwillig einen Fuß in ein IKEA-Einrichtungshaus zu setzen. Aber dazu gab es zum Glück auch keinen Anlass. Schließlich war ich seit über 10 Jahren geschieden und musste keiner Frau an meiner Seite durch unsinnige und überflüssige Möbelhausbesuche meine Zuneigung beweisen. Dass mir samstägliche IKEA-Ausflüge erspart blieben, die regelmäßig mit dem Erwerb von pfundweise abgepackten Teelichtern oder einem Dutzend Gläsern Preiselbeeren endeten, gehörte für mich zu den 3 triftigsten Gründen, Junggeselle zu bleiben.
Also der Junggeselle Horst Müller, der Kommissar, der ist schon ein wenig aus der Zeit gefallen, oder?
Ja, der steht in diesem Buch vor seinem 50. Geburtstag und das stürzt ihn in eine tiefe Krise, weil die 50, das ist schon auch eine magische Zahl, die ihn da scheinbar in den Vorruhestand befördert. Da knapst er schon ziemlich dran. Das macht sich auch in seinem Alltag sehr bemerkbar.
Die beiden, die frotzeln natürlich immer so ein bisschen, die Kollegin Paulina, die aus der neuen Digital Native Generation kommt, die so per Facebook auch schon recherchiert und diese Sachen macht. Damit kann der Kommissar Müller nicht viel anfangen. Also der Krimi lebt auch von dieser Spannung zwischen diesen beiden Welten.
Horst Müller arbeitet mit Papier, druckt seine E-Mails brav aus und hat ein altes Nokia-Handy aus den 90er Jahren, wo er mit telefoniert und mal eine von diesen neumodischen Kurznachrichten empfängt. Ansonsten überlässt er so diese digitale und neumodische Welt lieber seiner jungen Kollegin. Das pflegt er auch so ein bisschen, so seine Abneigung gegen das Moderne.
Also schon ein bisschen kauziger Typ. Er trinkt auch so gern Eierlikör in verschiedensten Geschmacksrichtungen.
Ist sein Lieblingsgetränk und das passt auch so in sein gesamtes Umfeld zu Hause mit einer Schrankwand und ZDF im Abendprogramm. Also er ist schon so ein Spießer, wie er im Buche steht.
Und Derrick-Fan, also da kennt er alle Folgen.
Alle Folgen, er wird ja auch vom Verlag der fränkische Derrick genannt.
Und Sie klären uns auch darüber auf, dass dieser Satz niemals gefallen ist. Harry, fahr schon mal den Wagen vor oder in einer ganz anderen Form. Ne?
Man hat immer gedacht, der Satz wäre nie gefallen. Stimmt auch, aber es gibt ihn in der Folge Johanna, wo tatsächlich der Satz gesagt wird, Harry, wir brauchen den Wagen sofort. Also es ist ein Mythos des Mythos, dass der Satz, der eigentlich nicht gefallen ist, doch in einer anderen Form gefallen ist.
Auch das erfahren wir in Ihrem Krimi. Nun aber zum Handlungsgeschehen. Also es gibt zu Beginn einen Toten, das heißt einen ganzen Toten, den gönnen Sie uns jetzt auch nicht. Ja, da wird in der Regnitz ein Männerarm gefunden. Was hat es damit auf sich?
Ja, da gibt es eine Schleuse an der Regnitz, in der viel Unrat gefunden wird, was Leute alles ins Wasser werfen, Autoreifen und Kinderwagen. Da taucht ein Arm auf, ein Upper Arm, wie es heißt im Buch. Und das ist der Auftakt zu den Ermittlungen. Es stellt sich schnell raus, dieser Arm gehört zu einem toten Puppenspieler, der fränkische Kasper. Das ist eine Puppenbühne, ein Kasperspieler aus der Stadt. Der ist auf nicht natürliche Weise zu Tode gekommen und das bringt die Ermittlungen in Gang.
Und mit dem Puppenspieler haben wir natürlich auch schon die Verknüpfung zum Festival Bamberg zaubert. Und da geht es auch schon wieder aufs Aufeinandertreffen von alter und neuer Welt im Grunde, so wie wir es bei Paulina und dem Kommissar haben. Da gab es vorher einen erheblichen Konflikt zwischen dem toten Puppenspieler und seinem Bruder. Worum ging es da?
Richtig, das ist so die Frage, Kasper ist tot. Ist der Kasperle in seiner traditionellen Form, wie wir ihn auch aus unserer eigenen Kindheit noch kennen, vom Kasperle-Theater, von Schallplatten. Ich selber habe als Kind sehr viele Kasperplatten gehört, die ich auswendig heute zum Teil noch mitsprechen kann. Das ist die alte Welt. Heute gibt es digitalisierte Fassungen von Heidi und Vicky und die Teletubbies in der zweiten Fassung, die ganze Kindergeneration, ich sag mal, neutral geprägt haben. Und der Bruder des Puppenspielers wollte aus diesem traditionellen Kasperle-Theater eine moderne fränkische Muppet-Show machen. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, das war auch einer der Konflikte, der hier eine Rolle spielt.
Ein heftiger Streit zwischen den beiden Brüdern. Also da gibt es allerhand Motive vielleicht. Hineingewoben in den Krimi haben sie dann aber auch noch ein heftiges Beziehungschaos. Das gehört natürlich auch dazu. Und den obligatorischen zweifelhaften Bauunternehmer. Heutzutage denkt man da immer sofort an Donald Trump. Ihr Bauunternehmer, ist das so einer?
Das ist natürlich eine fiktive Firma in Bamberg, die nichts mit der Firma zu tun hat, auf die man möglicherweise kommt, wenn man über Sponsoren von Sportvereinen oder Hallen nachdenkt. Die ist fiktiv, aber es könnte natürlich jede große Firma sein, die heutzutage im Baugeschäft oder anderen Branchen tätig ist.
Also das haben Sie schon sehr spannend ineinander verschachtelt, diese verschiedenen Handlungsebenen und natürlich auch Motive, die es da geben könnte. Warum ist der Puppenspieler ums Leben gekommen? Gute Krimis sind spannend, unterhaltsam, das ist Ihr Krimi gewiss, aber Sie sind ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und auch das ist Ihr Krimi. Da geht es auch um die Veränderung in unserer Kultur. Das wird ganz ohne Lamoyanz erzählt. Also Sie klagen da nicht die gute alte Welt einfach banal ein. Dafür ist Ihr Kommissar auch viel zu komisch und kauzig, oder?
Ja, also es geht da jetzt nicht um die gute Welt und die schlechte Welt. Es ist auch so ein bisschen Humor und das Kauzige des Kommissars, der ja auch nicht unsympathisch sein soll mit seinem Eierlikör und seinen ein bisschen rückwärtsgewandten Arbeitsweisen. Das ist ja auch nett und sympathisch. Ich glaube, so ein bisschen wird sich auch jeder darin wiederfinden können.
Und es geht natürlich um Zauberei, um Magie und Zauber. In erster Linie natürlich auch nur um Tricks. Aber ist das nicht auch immer mehr? Was ist das Faszinierende am Zauber, am Zaubern, nicht? Das lappt ja immer so ein bisschen in diese andere Welt hinein.
Ja, es ist ja so, dass man als rational denkender Mensch weiß, das geht gar nicht. Dieser Tisch, der kann jetzt gar nicht fliegen. Und auch diese Kugel, die er vor meinen Augen in der Hand hatte, kann jetzt nicht, ohne dass er irgendwas macht, in seiner Hand verschwinden. Man weiß, es geht nicht und trotzdem sieht man in eigenen Augen, es geht irgendwie doch. Man weiß, man wird getäuscht. Und man hat keine Ahnung, wie man getäuscht wird. Und wenn man dann tatsächlich den Trick, wie er funktioniert, mal verraten bekommt, dann ist man so desillusioniert, weil es so einfach und so simpel ist. Man merkt, auf wie, ich sag, billige Weise man hinters Licht geführt wurde. Deswegen, ich glaube, es ist eigentlich immer besser, nicht zu wissen, wie die Tricks gehen.
Also das ist sicher die ganz oberflächliche Ebene eines Tricks, eines Zaubertricks, der einfach mit Sinnestäuschung spielt. Aber trotzdem, manchmal ist die Grenze dann auch fließend zu dem, was man auch Wunder nennen könnte, nicht? Diese Zaubertricks, das ist sicher Handwerk alles, nicht? Aber
ja, also ich glaube nicht, dass es jetzt in den Bereich der echten Wunder rüberreicht, weil dafür sind diese Zauberkünstler natürlich auch zu sehr, ja, Künstler, und das weiß man ja auch. Es ist eher so die Illusion oder der Gedanke, das kann ja wirklich gar nicht sein. Und das ist natürlich bei echten Wundern auch, dass man so das verwundert davor steht.
Und der Zauberspruch Hokus Pokus, der kommt ja aus christlichem Zusammenhang, aus katholischem Zusammenhang.
Wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, dass das sozusagen eine Verballhornung der lateinischen Wandlungsworte ist. Ne?
Die Wandlungsworte, die lauteten
Hoc
est enim corpus meum. Das sind die Worte der katholischen Wandlung. In der Eucharistiefeier heißen, das ist mein Leib. Und früher, da konnten die Leute nicht so gut Latein und die standen hinten in der Kirche und hörten dieses Hoc est enim corpus meum, also die Worte, die gesprochen werden, wenn aus Brot und Wein Fleisch und Blut Christi wird. Und dann haben die Leute das so ein bisschen verballhornt und gesagt, na, Hokus Pokus, so klingt das in etwa. Bamberger Zauber, wie der Krimi nun ausgeht, das verraten wir Ihnen natürlich nicht. Aber vielleicht einen Zaubertrick, verraten Sie uns den. Wie geht denn der Löffeltrick, der auch in dem Buch vorkommt? Kann man das im Radio überhaupt erklären?
Der ist auch wieder viel simpler, als man sich denkt. Also der Löffeltrick, dass man einen Löffel an die Nase hängt und der quasi an der Nase schweben bleibt. Den hat meine Tochter mir gezeigt, den hat sie aus dem Kindergarten mitgebracht. Der ist also wirklich kinderleicht. Man muss ihn so ein bisschen anhauchen, anfeuchten. Und es geht, glaube ich, nicht mit jeder Nasenform, aber mit der normalen Standardnase funktioniert es schon. Wenn man ihn dann richtig angefeuchtet an die Nasenspitze hängt, bleibt er da tatsächlich hängen und es sieht sehr magisch aus.
Wow, vielen Dank, Harry Luck. Bamberger Zauber, so heißt sein neuer Krimi mit Kommissar Horst Müller, der in Bamberg spielt, aber auch für alle Nicht-Bamberger spannend zu lesen ist, ein echter Page-Turner. Und ich muss Ihnen sagen, danach habe ich jetzt auch richtig Lust bekommen, mal nach Bamberg zu fahren, vielleicht sogar zum großen Varieté- und Künstlerfestival Bamberg zaubert Mitte Juli. Der Krimi zum Festival, den ich dann allen empfehlen möchte, der heißt Bamberger Zauber. Harry Luck hat ihn geschrieben. Erschienen ist das Buch im Emmons Verlag. Es hat 220 Seiten und kostet 10,90 €. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke auch.